Hör mal, der Podcast des BSVW mit Felix Reischmann.
Hallo zusammen, mein Name ist Felix Reischmann und heute habe ich mich mit Johannes Willenberg unterhalten. In unserem Gespräch geht es unter anderem um die Augenerkrankung Retinitis pigmentosa, wie Johannes mit dieser Erkrankung zurechtkommt, welcher beruflichen Tätigkeit er nachgeht und wie er aktuell die Situation blinder und sehbehinderter Menschen in der Gesellschaft wahrnimmt. Viel Spaß! Ja, vor mir sitzt mein Kollege Johannes Willenberg.
Jo.
Herzlich willkommen, Johannes. Ich würde von dir gerne mal wissen, was dich persönlich und auch beruflich so mit dem Themenfeld blind, sehbehindert verbindet.
Also natürlich verbindet mich mit dem Thema Blindheit am intensivsten, dass ich mich selber in einem Erblindungsprozess befinde. Ich habe eine ererbte Krankheit, die sich immer weiterentwickelt. Das heißt, seit ungefähr 20 Jahren weiß ich, dass Erblindung eintreten wird und es wird sukzessive jetzt immer weniger, was ich sehen kann. Und da bin ich jetzt gerade so in der letzten Phase. Das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Verbindung zu diesem Thema.
Ja, also so die persönliche. Und welche Erkrankung hast du da? Wie nennt sich die?
Das heißt Retinopathia pigmentosa. Das ist eine Netzhauterkrankung, die dazu führt, dass die lichtsensiblen Zellen in der Netzhaut absterben.
Und wie wirkt sich das aus? Also wie ist dein Sehen jetzt oder wie war es vor 10 Jahren? Wie war so dieser Prozess im Alltag?
Also der Kernprozess ist, dass das Sehfeld ganz konzentrisch zur Mitte des Sehfeldes hin immer kleiner wird. Das heißt, kreisrund fällt am Rand immer etwas weg und es wird jeden Tag ein winziges, winziges kleines bisschen weniger. Und im Laufe der Jahre sind das dann halt ganz viel, so dass man am Ende nur noch so einen wirklich kleinen Sehpunkt hat, so vielleicht als guckt man durch den Strohhalm.
Mhm.
Und jetzt ist es bei mir so, dass die Anzahl der Zellen ist nur noch so gering, dass jetzt auch Kontraste weggehen. Also es ist so, als wenn ich immer in so einer Art Nebel wäre, innerhalb noch von diesem
okay.
kleinen Feld.
Ah ja, und das war am Anfang nicht. Das heißt, genau. Du konntest wahrscheinlich am Anfang noch gut lesen.
Genau.
Halbwegs.
Die ersten Symptome waren Nachtblindheit.
Mhm.
Das ist ein ganz typisches Symptom. Und da war ich so ja, 15, 16 Jahre alt. Jetzt bin ich Anfang 60. Also so lange hat das gedauert. 40 Jahre schon fast.
Okay, und da gibt es wenig Maßnahmen, die man irgendwie auf was Ärzte machen können,
genau.
Irgendwelche Operationen oder so.
Genau, es gibt keine Therapie, es gibt auch keine Vorbeugung. Bislang ist das eine Krankheit, die nicht behandelbar ist.
Mhm. Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind?
Ja, es ist eine relativ seltene Erkrankung. Ungefähr 40.000 Menschen in Deutschland haben das.
Okay. Und neben dem, dass du eben selbst diesen Prozess der Erblindung durchlebt hast und auch noch weiter durchlebst, bist du auch beruflich mit dem Thema involviert?
Genau.
Inwiefern? Was machst du da?
Naja, ich arbeite hauptamtlich beim Blinden- und Sehbehindertenverein, was für mich eine ganz tolle Übereinstimmung ist, weil ich einerseits aus dem persönlichen Erleben heraus eine Motivation ziehen kann und andererseits dadurch natürlich sehr intensiv das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist, in diesem Bereich was zu tun. Also ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren die Peer-Beratung für Menschen mit Sehbehinderung koordiniert. Das heißt, die Beratungsstellen, die Blinden- und Sehbehindertenvereine NRW haben zurzeit 75 Beratungsstellen, in denen über das ganze Land verteilt, also über das Bundesland, in denen so gut wie überall, bis auf 2, 3 kleine Ausnahmen, Menschen arbeiten, die blind oder sehbehindert werden. Und die Menschen, die blind oder sehbehindert sind und die Menschen beraten, die blind oder sehbehindert werden. Ein sehr, sehr gutes Konzept und wir haben das wirklich, finde ich, ganz gezielt ausgebaut. Und ja, das ist natürlich schön, wenn man dafür Geld kriegt, dass man etwas machen kann, was man für richtig hält.
Mhm.
Das hat nicht jeder.
Mhm. Okay, ja, ich denke, für viele Zuhörer ist das sicher sehr interessant. Ich werde mal versuchen, das zu verlinken. Bei diesem Podcast auch auf die Homepage von Blick.Auge.
Ja.
Da können sich die Zuhörer dann einfach mal ein bisschen umschauen, ob es in ihrer Region, das ist ja, geht ja über NRW hinaus. Ich glaube, es gibt auch Beratungsstellen
in anderen Bundesländern. Ja, ne?
Das ist bundesweit und man kann die jederzeit ansprechen. Man kann sogar die auch ansprechen, wenn man sagt, ich bin jetzt gar nicht blinder Sehbehinderter, ich finde das einfach interessant. Also die sind sehr offen und herzliche Einladung.
Ja, verlinke ich auf jeden Fall. Ja gut, jetzt hast du, deswegen habe ich dich ja auch dich eingeladen, weil du einfach über viele Jahrzehnte, kann man ja sagen, so in diesem Feld dich bewegst, auch viel gesehen hast, viele Entwicklungen verfolgt hast. Da würde mich jetzt mal interessieren, auf diese lange Distanz, hast du irgendwelche positiven Veränderungen erlebt in der Gesellschaft oder Möglichkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen, die es vielleicht früher noch nicht gab?
Ja, das habe ich. Also ich muss sagen, ich hatte großes Glück, wirklich in einer sehr spannenden Phase Inklusion erlebt zu haben. Also ich stamme ja noch aus einer Zeit, in der Inklusion ein Wort war, das überhaupt niemand gekannt hat. Und ich habe genau wirklich das Glück gehabt, diesen Sprung mitzuerleben von der Fürsorge zum Teilhabeanspruch. Als ich ein Kind war und ein Jugendlicher, da hat man was für die Blinden getan, weil sich das so gehörte. Mhm. Ja, es war ein moralischer Anspruch, die armen, behinderten Menschen irgendwie durchs Leben zu päppeln. Und dass man jetzt aber sagt, das ist aber eigentlich, Menschen, die behindert sind, brauchen keine Fürsorge, sondern sie brauchen die Möglichkeit, ihre rechtliche Position, die genauso ist wie die von Menschen, die nicht behindert sind, in der Gesellschaft wahrzunehmen. Wir haben erlebt, dieses Umdenken von Menschen sind behindert zu Menschen werden behindert. Mhm. Ja, warum sagt man, es ist für mich aufgrund meiner Behinderung unmöglich, an der Bushaltestelle zu erkennen, was für ein Bus kommt? Ja, man kann genauso gut sagen, wenn die Gesellschaft sich einstellen würde auf Menschen, die nicht sehen können und der Bus würde angesagt, dann wäre nicht sehen können an der Bushaltestelle keine Behinderung. Mhm. Also ist die Behinderung nicht in mir, sondern sie ist in der Bushaltestelle. Mhm. Und das ist genau diesen Umdenkungsprozess, den habe ich miterlebt und das war eine ganz, ganz spannende Phase.
Mhm. Und im Umkehrschluss, also wenn du jetzt die ganzen Jahrzehnte betrachtest, gibt es auch Aspekte, die stagnieren, von denen du dich wunderst, dass diese Probleme immer noch existieren und diese Barrieren vielleicht nicht abgebaut wurden?
Ja, das gibt's auch. Und es gibt auch sogar Punkte darin, wo ich sagen muss, obwohl ich mich jetzt seit 40 Jahren im Prinzip mit Behinderung auseinandersetze, erschließt sich mir das nicht. Und das ist in einem ganz starken Teil die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Nur etwa 25% der blinden Menschen in Deutschland, die im arbeitsfähigen Alter sind, haben überhaupt eine Arbeit. Die Arbeitslosenquote bei blinden Menschen ist 75%. Mhm. Obwohl es ganz viel Förderung gibt. Also ein Arbeitgeber, der einen Menschen einstellt, der blind ist, bekommt über die Inklusion die komplette Ausstattung kostenlos. Es werden Kosten übernommen für die Einarbeitung bis hin zu, ja, ich sag mal 50% des Gehaltes für 3 Jahre. Bis jemand, der eine Behinderung hat, wirklich in diesem Job das leisten kann, was ein Mensch leistet, der nicht keine Behinderung hat. Alle diese Kosten werden übernommen. Es gibt viele Förderungen für Arbeitgeber, die das machen und trotzdem trauen sich da so wenige dran. Es gibt ein Gesetz in Deutschland, das besagt, dass Betriebe ab einer bestimmten Größe mindestens 5% Menschen mit Schwerbehinderung einstellen müssen. Wenn sie das nicht machen, dann müssen sie eine Strafe bezahlen. Aus diesen Strafgeldern werden Förderungen wiederum finanziert. Und es gibt trotzdem viele, viele Firmen, die lieber bezahlen, als sich auf einen Menschen mit Behinderung einzulassen. Obwohl sie davon einen großen Gewinn hätten. Und das ist, das erschließt sich mir nicht.
Also es wurden viele gute Dinge geschaffen eigentlich, dass es funktionieren kann, dass es gelingen kann. Manchen Leuten gelingt es ja auch. Du bist ja einer der vielen Beispiele.
Ich hatte Glück.
Oder der wenigen Beispiele, wenn man es so nimmt. ja, erlebe ich in der Beratung natürlich auch öfters. Jetzt mal noch so rückblickend. Du bist vor, was hast du gesagt, 20 Jahren, 25 Jahren hast du die Diagnose bekommen?
Ja, als ich 35 war, jetzt bin ich 60, also 25 Jahre.
Ja, und angenommen, du würdest heute nochmal erblinden. Was wären für dich so die ersten Schritte? Wo würdest du dir Hilfe suchen? Also was würdest du retroperspektivisch heute unternehmen?
Also ich würde es ganz ehrlich nicht anders machen, als ich es gemacht habe. Ich habe eine Diagnose bekommen. Mein Augenarzt hat mir direkt an dem Tag, als er es mir gesagt hat, zwei Flyer in die Hand gedrückt. Davon war einer von Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen und der andere von ProRetina. Und ich glaube, die Zeit zwischen der Diagnose und meinem Auftauchen beim Blindenverein war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine 10 Tage. Ich glaube, das war in der Woche danach. Ich habe mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Ich habe eine Diagnose, Erblindung, also gehe ich zum Blindenverein und da suche ich mir Hilfe. Mhm. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Für mich war das selbstverständlich und ich bin damit sehr gut gefahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dort Leute gefunden habe, im Prinzip von Anfang an, die mich auf diesem Prozess mitgenommen haben. Also Leute, die mir gesagt haben, du, da wo du jetzt bist, da waren wir vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Und wir haben das so gemacht und das war gut und das war schlecht. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass etwas kann man sich nicht aussuchen, aber auch da hatte ich Glück, dass man eine Familie hat, die einen mitträgt. Ja, also ja, das glaube ich auch, dass diese Unterstützung, die man dann im privaten Bereich kriegt, die ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Okay, dann kommen wir jetzt zu den zwei Abschlussfragen. Eine zum Thema Hilfsmittel. Es gibt ja unglaublich viele Hilfsmittel für den Alltag, vergrößernde Sehhilfen und so weiter. Aber wenn du zwischen all diesen nur eines wählen dürftest, welches wäre das dann? Auf welches könntest du kaum verzichten?
Also das ist für mich eine ganz leichte Frage. Auf jeden Fall wäre das der Langstock. Ich mache nichts ohne den Langstock und wenn der kaputt ist, dann sitze ich auf dem Sofa so lange, bis der neue kommt.
Mhm. Und das heißt, du hast das Training in Orientierung und Mobilität auch schon vor langer, langer Zeit gehabt?
Ja, ich bin auch da relativ kurz nach der Diagnose, als mein Sehen noch deutlich besser war als jetzt, habe ich mich in Verbindung gesetzt mit einer Mobilitätstrainerin und wir haben ausgemacht, dass ich das erste Training relativ schnell mache, wo das Sehen noch deutlich besser war, weil es dann einfacher war, so eine Art Transfer zu machen. Also wir sind einen Weg gegangen, den ich gesehen habe, dann sind wir den gleichen Weg gegangen, zum Beispiel mit einer Dunkel- oder mit einer Simulationsbrille. Und dadurch war der Transfer für mich wesentlich einfacher jetzt, wo ich diese Möglichkeit sozusagen die Sehbehinderung wegzunehmen nicht mehr habe, weiß ich trotzdem noch, wie das war. Ich kann, wenn ich etwas fühle, mir jetzt besser vorstellen, wie es aussieht zum Beispiel.
Ah ja, okay.
Weil ich das so gemacht habe damals. Und auch da bin ich sehr froh. Man muss das dann von Zeit zu Zeit nochmal wiederholen. Natürlich, weil sich die Voraussetzungen ändern. Ich muss jetzt auch nochmal wieder was machen. Aber im Großen und Ganzen Stock ist...
Einfache Antwort.
Wirklich ja. Einfache Frage.
Oh, okay. Und als Abschlussfrage würde mich noch interessieren, was vermisst du am meisten? Also was kann man mit Hilfsmittel oder so nicht so gut ersetzen?
Auch das ist eine ganz einfache Frage. Was ich am allermeisten vermisse, ist Autofahren. Ich bin sehr, sehr gerne Auto gefahren. Ich bin Motorrad gefahren und das vermisse ich total.
Okay, gut. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, Johannes.
Gerne.
Das war Hör mal, der Podcast des BSVW, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen. Internet www.bsvw.de. E-Mail podcast@bsvw.de.